Episode 268 – Prozessoptimierung in China – zwischen Grauen und Glückseligkeit. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Gerd Burkhardt bei mir im Podcastgespräch. Er ist langjähriger Interimsmanager in China. Hallo Herr Burkhardt.
Guten Tag Herr Müller.
Ja, bei Ihnen glaube ich eher schon etwas später, aber das soll ja nicht das Thema sein. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal in 2-3 Sätzen vor, was Sie nach China zum Beispiel verschlagen hat.
Ja, was mich gerade nach China verschlagen hat, sind zwei Dinge, die üblichen, der Beruf, also die Karriere und die Liebe. Ich war in Deutschland im Vertrieb von einem Maschinenbauer angestellt und hatte dann von Deutschland aus Länder wie China bereist, Südostasien, Südafrika, Middle East etc. und hatte dort auf meiner ersten Reise schon meine jetzige Frau kennengelernt in Beijing. Und dann 2003 hatte mein damaliger Arbeitgeber sich entschieden, eine Tochterfirma hier in China zu gründen. Wir hatten damals in Deutschland gelebt und geheiratet und dann sind wir nach China gezogen, um diese Firma mit aufzubauen, vor allem den Vertrieb und das Marketing. Mhm.
Ja, und ich schätze mal, nach 18 Jahren kennt man sich dann doch ein bisschen aus.
Ja, ich denke, vor allem, weil ich mit einer Chinesin verheiratet bin, das bringt ungemein viel. Das ist dann auch eine Art Joint Venture, 24 Stunden, 24/7, wenn man das so will. Da kann man eigentlich dem Erfolg fast nicht aus dem Wege gehen. Und natürlich dadurch, dass ich seit 2006 als Interimsmanager tätig bin, in verschiedensten Branchen, in verschiedenen Städten, Landesteilen, für verschiedenste Firmen, auch für amerikanische, italienische, nicht nur deutsche. Da lernt man dann schon vieles, ne, was Land und Leute betrifft, Kultur und natürlich was das Business betrifft.
Ja, und das ist ja im Grunde das Kernthema heute. Vielleicht ein bisschen flapsiger Titel, aber ich glaube trotzdem mit einem wichtigen Hintergrund. Und vielleicht so zum Einstieg, weil wir uns ja auch auf das Thema Lean und Co. konzentrieren. Was ist so in Ihrer Wahrnehmung, wenn es welche gibt, was sind grundlegende, nennen wir es mal, kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und China, die dann eben auf Lean und Co., auf Prozesse, Optimierung Einfluss ausüben?
Gerne, Herr Müller. Wenn Sie mir noch einen Satz erlauben oder zwei zu. Wir wohnen hier in Qingdao. Das ist eine Stadt, die liegt ungefähr zwischen Peking und Shanghai, vielleicht für die Geschichtsinteressierten. Qingdao war mal deutsche Kolonie bis vor circa 100 Jahren. Mhm. Damals im Ersten Weltkrieg gab es dann auch eine mittlere Kampfhandlungen. Dann wurden die Deutschen von den Engländern und Japanern besiegt und gefangen genommen. Und deswegen hat Qingdao eine große Altstadt, in der viele deutsche Gebäude sind, so mehrere hundert, also so im Kaiser-Wilhelm-Stil, Gründerjahresstil von ungefähr 100 bis 130 Jahren. Sehr sehenswert und einzigartig in ganz China. Ich glaube sogar in der ganzen Welt in dieser Größe, außerhalb Deutschland.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch einen gewissen Einfluss ausübt.
Ja, jetzt wirtschaftlich leider nicht so sehr. Wir haben deutsche Firmen hier. Der größte ist Volkswagen mit einigen Zulieferern. Dann haben wir noch den Stihl, Motorsägen-Stihl hier. Aber eben die Zahl der deutschen Firmen hält sich leider in Grenzen. Also nichts im Vergleich zu Shanghai. Was wir haben, ist das wahrscheinlich beste chinesische Bier, kommt aus Qingdao. Das ist das Qingdao-Bier, weil es mal eine deutsche Brauerei war.
Ah ja. Okay, und wenn wir jetzt eben mal auf diese kulturellen Aspekte schauen, was ist da in Ihrer Wahrnehmung, was sind, wenn es gibt, kulturelle Unterschiede, dann eben, wie Sie Einfluss auf Lean und Co. ausüben?
Ja, ist natürlich, das sind natürlich generelle Aussagen, sonst könnte man den Rest unseres Lebens drüber reden. Also generell gesagt, sind wir Deutsche eher Menschen, die Dinge richtig machen wollen und idealerweise beim ersten Mal, aber eben vielleicht nicht so schnell. Chinesen sind da eher das Gegenteil. Die wollen die Dinge schnell machen, aber nicht unbedingt richtig. Also nicht, zum Beispiel nicht unbedingt vollständig. Mhm. Also nach dem Motto, das heißt ja Chapodur, das in Bayerisch wäre das passt schon. Mhm. Also so halb getan ist gut genug und den Rest mache ich morgen, was er dann manana heißt und dann eben nie.
Ja, das ist spannend. Da habe ich jetzt gerade aktuell irgendwie, was jetzt die deutschen Aspekte angeht, eine andere Wahrnehmung, wenn wir so auf Digitalisierung gucken. Da scheint ja gerade gar nichts zu klappen bei uns. Aber das wär wahrscheinlich Material für eine ganz eigene Episode. Gibt es dann auch Punkte, wo Sie sagen, da sind die zwei Kulturen sich gleich immer wieder eben durch die Lean-Brille betrachtet?
Ja, sicherlich. Ich meine, letztendlich sind wir alle Menschen, natürlich auch hier. Es kommt immer auf den Mensch an. Es gibt auch hier diese drei Grundtypen, wenn es um Lean geht, um Verbesserungen, Veränderungen. Das sind diejenigen, die Early Adopters, die also recht schnell auf den Zug aufspringen oder vielleicht sogar schon Lean-Erfahrung, Ausbildung haben. Dann gibt es die weitaus größte Gruppe derjenigen, die zuerst mal abwarten, wie das denn wohl werden wird. Und dann gibt es noch die Gruppe derer, die nicht wollen. Mhm. Ich glaube, das ist in Deutschland so und hier ja im Prinzip genauso. Ja, das ist die eine Gruppe hier ein bisschen größer als in Deutschland, Pi mal Auge, aber das Prinzip ist, glaube ich, das Gleiche.
Gut, das finde ich persönlich sogar im Grunde eine gute Botschaft, weil ich an der Stelle eigentlich so im Umgang mit Menschen gar nicht so viel verändern muss, oder?
Nicht das Grundlegendste verändern. Es gibt allerdings auch noch andere Dinge, die, also wenn sie zu Mentalitäten geht, die spielen schon auch eine Rolle. In China ist es eher so geschichtlich, ne, seit Tausenden von Jahren vielleicht, dass halt man es hier gewohnt ist, dass einer entscheidet oder einer befiehlt und der Rest folgt. Es ist also hier schon eher so ein passiveres Verhalten. Da sind in Deutschland sind die Mitarbeiter, glaube ich, schon oder die Deutschen allgemein so ein bisschen aktiver. Hier muss man die Leute doch öfter aus der Reserve locken.
Spielen denn da so Aspekte wie Individualität versus, ich drücke es mal als eine Art Gruppendenken, spielt, was man ja so als aus der Entfernung aus meiner Situation raus immer asiatischen Ländern zusagt, dass dort das Individuum nicht diese Rolle spielt wie in westlichen Kulturen?
Ja, sicherlich auch. In der deutschen oder in der westlichen Kultur ist das Individuum, hat schon wohl einen höheren Stellenwert. Muss nicht unbedingt immer positiv sein, ne? So höhere Stellenwert. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel in unserer deutschen Kultur, dieser Individualismus. Ich habe meine Rechte und dies und jenes, Beispiel Covid, ich trage keine Maske, weil das beschränkt meine Rechte. Solche Dinge sind hier schon ein bisschen anders da. Eben die Leute halten sich eher ein bisschen zurück, sie wollen nicht so aus der Masse herausragen, sondern ja, ich will nicht sagen verstecken, aber eben sie sind zurückhaltender.
Aber man kann mit Sicherheit eben, Sie haben es schon angedeutet, man kann klar sagen, der Faktor Mensch spielt einfach überall im Grunde eine wichtige Rolle.
Ja, deutlich. Ist natürlich hier auch die Hauptrolle. Sie können die neueste, tollste eingerichtete Firma haben. Wenn der Mensch nicht mitspielt, die Schlüsselpersonen dann natürlich, wie jetzt zum Beispiel der Produktionsleiter oder die vielleicht auch die HR-Managerin, dann kriegen sie das nicht durchgesetzt, dass sie jetzt Lean oder kontinuierliche Verbesserung oder wie immer man das Baby nennen will. Das wird zwar geboren, aber es wird nicht wirklich laufen lernen.
Ja, und da höre ich also ganz deutlich raus, das sind Themen, die mir persönlich immer wieder begegnen und auch von anderen Gesprächspartnern höre ich es auch. Da ist überall gleich.
Richtig. Also dieses Prinzip, dieses grundlegende Prinzip, das ist wahrscheinlich auf der ganzen Welt gleich.
Mir ging dann so in der Vorbereitung noch der Gedanke durch den Kopf, auch wenn jetzt speziell bei Toyota natürlich der Begriff Lean gar nicht verwendet wird, ist aber natürlich die Herkunft im Allgemeinen klar. Und jetzt, wenn wir wieder Richtung Geschichte schauen, Japan und China sind ja nicht die allerbesten Freunde. Sie haben ja schon heftige Kriege miteinander geführt. Hat sowas auch einen Einfluss?
Es hat sicherlich insofern einen Einfluss, dass ich auch jetzt nicht groß betone, dass Lean eigentlich aus Japan kommt. Ich erwähne das halt, einfach damit man das vollständig gemacht hat, woher kommt denn was. Aber ich reite da nicht drauf rum, weil, wie Sie es gerade gesagt haben, die zwei Länder sind ja Nachbarn, aber es ist eigentlich traurig, wie spinnefeind die sich sind. Das Thema ist hier ganz ein diffiziles Thema für Japan. Dieser Krieg, der Zweite Weltkrieg, die Verbrechen der Japaner hier, das ist natürlich bei weitem noch nicht vergessen. Und ich glaube auch, dass die Schriftzeichen, die für 5S zum Beispiel verwendet werden, im Japanischen sind dieselben, oder umgekehrt. Ne? Das sind ja ursprünglich chinesische Schriftzeichen. Ja. Das sind dann dieselben Schriftzeichen, soweit ich weiß, im Japanischen wie im Chinesischen.
Okay. Was einerseits hilfreich sein könnte, andererseits aber vielleicht wieder aufgrund dieser historischen Situation natürlich vielleicht wieder sportlich dann.
Richtig, also ich verwende dann immer die englischen Ausdrücke. So short, set in order, anstatt diese japanischen Worte dafür. Mhm.
Ja gut, das ist durchaus ja auch hier in Deutschland ein Thema, mehr so unter diesem, ich nenne es mal fast globalgalaktischen, bleiben wir fort mit irgendwelchen Dingen, die ja nicht von uns kommen und dann vielleicht eben von der anderen Seite der Weltkugel. Funktioniert bei uns nicht. Und da hat eine Kollegin, Deutsch-Amerikanerin, hat ja da sich das ein bisschen zu eigen gemacht und definiert das Thema Lean auf gut Deutsch. Was auch ein sehr interessanter Gedanke ist. Wo man dann wieder, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wieder Gemeinsamkeiten findet.
Ja, sicherlich. Man muss natürlich auch vorsichtig sein oder richtig auftreten in China. Letztendlich sind wir immer noch die Ausländer. Es ist auch nicht unbedingt das ausländerfreundlichste Land hier. Wir haben nach der letzten Volkszählung 845.000 Ausländer in ganz China. Wenn Sie das jetzt mal umrechnen auf Prozente, da sind wir bei 0,7 Promille, glaube ich. Also nicht mal einer von 1.000 ist ein Ausländer. Die Chinesen haben natürlich eine Jahrtausende alte Kultur und sind schon davon überzeugt, dass ihre Kultur bei weitem die beste und führende ist und da niemand mithalten kann. Also das kriegen sie halt seit von Kindesbeinen an beigebracht und gegen das ist schwer anzukommen. Außer man natürlich, man hat gute Argumente, jetzt zum Beispiel, wenn es um Lean und kontinuierliche Verbesserung geht, wenn man offensichtliche Probleme hat oder Potenziale, die nicht genutzt werden, wo man regelrecht mit der Nase die Leute drauf stoßen kann. Das ist natürlich dann immer ein guter Ansatzpunkt. Also reine Theorie, das bringt hier natürlich auch nichts.
Ja, und auch da höre ich so, oder nicht hören, sondern sehe ich sofort eine Ähnlichkeit, weil das im Grunde bei uns hier, also bei uns in Deutschland auch gilt, wenn ich jemand zeige, was er davon hat, weil die Frage, glaube ich, stellt sich auch jeder, zumindest unbewusst, dann habe ich plötzlich eine ganz andere Situation.
Richtig, ja. Sobald Sie den Leuten zeigen können, dass sie tatsächlich Vorteile davon haben und dass jetzt das nicht irgendeine spinnige Idee ist von jetzt diesem Laowei, also diesem Ausländer, dieser Langnase, und dass jetzt da nicht nochmal jetzt irgendeiner, ich glaube, Sie hatten es auch mal in einem Interview so gesagt, die noch eine Sau durchs Dorf treibt, ja, weil sie die vielleicht mal zwei, so drei solche Wellen von kontinuierlicher Verbesserung Lean hatten, das hat nicht geklappt. Aber wenn man zeigen kann, es funktioniert, man müsste sich natürlich idealerweise diese low-hanging fruit raussuchen, also dass man schnelle Erfolge hat, dann kann man natürlich auch seine Gefolgschaft ruckzuck vergrößern. Es wird natürlich immer welche geben, die sind trotzdem noch dagegen, weil sie einfach aus Prinzip dagegen sind. Aber okay, die gibt's immer.
Ja, das denke ich. Da eben, wie schon erwähnt, da sind wir im Grunde irgendwo alle gleich. Echt, ja. Jetzt hatten Sie es ja eingangs gesagt, Sie haben schon viele, viele Unternehmen und Branchen kennengelernt, wahrscheinlich auch dann in dem Kontext dann auch unterschiedliche Kooperationsformen. Ich denke mal dann sowas eher althergebrachtes vielleicht wie eine verlängerte Werkbank gegenüber anderen Themen natürlich, wo wir die komplette Wertschöpfungskette haben. Hat das auch Einfluss auf Lean und Co. wieder? Wie also deutsche oder nicht chinesische Unternehmen in China auftreten und wenn sie es tun, dann mit dem Thema Lean umgegangen wird?
Ja, schwer zu sagen. Also ich hatte schon verschiedene, für verschiedenste Kunden gearbeitet. Zum Beispiel war auch ein deutsch-chinesisches Joint Venture dabei. Da ist die Atmosphäre dann schon in der Firma anders, weil es halt eben doch eher eine chinesische als eine deutsche Firma ist. Ich hatte für amerikanische Firmen gearbeitet, italienische. Da sind die Mentalitäten dann auch von den Ausländern, von den Zentralen oder den Bestimmenden, dem Chef, auch wieder ein bisschen anders. Und die im Chinesischen, die Art und Weise, wie hier Geschäfte gemacht werden, sind natürlich auch schon deutlich anders jetzt als in Deutschland. Da geht also viel mehr über so persönliche Beziehungen. Mhm. Und wie sich das dann im Alltag auch zum Beispiel bei Lean auswirkt, das sind so viele Kleinigkeiten, mag sich jetzt abgedroschen anhören, aber stimmt ganz einfach. Wenn Sie hier den Mitarbeitern, nennen wir es mal den Produktionsmanager, einfach mal immer wieder mal ein bisschen private Worte mit ihm wechseln und ihn vor allem nach seiner Familie und nach seinem Kind fragen, da sind die Leute überglücklich. Mhm. So eine Beziehung herstellen ist natürlich hier noch wichtiger und den Teamgeist schaffen ist wohl auch schwieriger hier als in Deutschland, denn der Teamgeist ist eben nicht so in der Kultur vorhanden. Da ist jeder eher für sich alleine oder die Familie zählt noch alles und der Rest eben nicht mehr viel und das ist dann eher Konkurrenz hier untereinander.
Mhm. Okay, ist auch wieder spannend, weil da hätte ich jetzt spontan gesagt, mit diesem stärkeren Kollektivgedanken, ja, tritt dann die Abgrenzung vielleicht eher in den Hintergrund. Aber das, was Sie sagen, kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Und ich glaube auch da wieder, dieser Punkt, eine gewisse persönliche Beziehung zu schaffen, ist, glaube ich, in vielen Fällen hilfreich.
Natürlich, also dieser Kollektivgedanke, der auf den ersten Blick schon, wenn man China nicht so wirklich kennt, sieht das schon eher wie so ein Kollektiv aus. Liegt vielleicht daran, dass ja die Leute hier, sehen Sie, es gibt jetzt wenig Blonde zum Beispiel oder Leute mit Sommersprossen. Ne? Mhm. Wie ich meine, das ist schon irgendwie kollektiv. Aber es fängt schon auf dem Gehweg an. Ne? Ich meine, da hört das Kollektiv dann schon ganz schnell auf, weil es sind immer so viele Leute unterwegs, dann wird gedrängelt und geschoben und so weiter. Dann ist mit dem Kollektiv nicht mehr ganz schnell vorbei. Was natürlich im Kollektiv auch wieder stimmt, wenn Sie die richtige Person sich krallen können, der schon so ein Leader ist in der Firma an sich, vielleicht nicht nur aus seiner Position heraus, sondern auch als Persönlichkeit. Und wenn Sie den dann gewinnen können für Ihr Vorhaben, dann sieht es schon richtig gut aus.
Ja. Das heißt, da höre ich dann auch raus, was Sie durchaus im Grunde eben, zumindest hier, ich sage immer lokal, in Deutschland, so diese sogenannten grauen Eminenzen, die gar keine formale Führungsrolle haben und trotzdem hört man auf die. Das heißt, auch sowas scheint es in China zu geben.
Ja, selbstverständlich. Und hier ist es halt oft so, dass die Dinge hier im Vergleich zu Deutschland relativ undurchsichtig sind. Also mit vielen Dingen ist das so. Die Politik ist hier, die Gesetzgebung oder was tatsächlich abläuft oder ob diese Firma, die Ihnen da was anbietet, ob es die tatsächlich rechtlich überhaupt gibt, ob das wirklich ein Hersteller ist oder bloß ein Trader. Also solche Dinge. Und wer hat wirklich was zu sagen in einer Firma oder in irgendeiner sozialen Gruppe? Das ist oft hier recht schwierig auszufinden. Ja, da können es geht natürlich deutlich heraus, wenn er ganz klar ist, irgendein Parteichef oder Parteiführer, dann ist das Thema natürlich schnell erledigt.
Ja, aber nicht jeder trägt das wie ein Zepter vor sich her, möglicherweise.
Nee, das natürlich nicht. Also man braucht schon seine Zeit. Also ich habe für mich so eine Daumenregel aufgestellt, die heißt, dass man ungefähr 3 Jahre braucht, bis man anfängt zu verstehen, wie Land und Leute, wie die Leute ticken, wie das Land funktioniert. Also in einem Jahr ist da nicht viel getan. Und nach 3 Jahren fangen sie erst an, langsam an zu verstehen. Dann brauchen sie noch mal ein paar Jährchen, bis sie das eine oder andere auch noch halbwegs begriffen haben.
Jetzt ging mir auch noch der Gedanke durch den Kopf, bei Lean und Co. spielt ja diese Kundenorientierung eine wichtige Rolle. Und da jetzt das ein bisschen weiter gedacht im Sinne von chinesische Kooperationspartner, chinesische Zweigniederlassungen, hat dann da diese Kunden-Lieferanten-Beziehung eine andere Form von Einfluss?
Ja, die Kunden-Lieferanten-Beziehung ist hier meiner Erfahrung nach deutlich anders als in Deutschland. Also in Deutschland sind Beziehungen, Kunden, Lieferanten und Ähnliches eher auf Formalien, auf Fakten, auf Prozesse, Regeln und Gesetze basierend und nicht so sehr auf persönliche Beziehungen. Mhm. In China eben ist das anders. Da geht viel über persönliche Beziehungen. Der Kunde wird hier, wie soll ich sagen, Respekt ist vielleicht jetzt nicht so das richtige Wort. Und die Chinesen verstehen unter Respekt etwas anderes als wir Deutschen. Aber der Kunde ist hier schon so eine Art Kaiser. Mhm. Also da wird da umworben mit dem Kunden gehen. Man geht man hier oft natürlich zum Abendessen, aber dann auch noch mehr zum Karaoke, zum Trinken und vielleicht noch mehr. Also die Beziehung ist richtig, die ist schon ganz anders.
Da könnte ich mir jetzt vorstellen, weil Sie es vorhin auch sagten, Italien, könnte ich mir vorstellen, gibt es da vielleicht sogar mehr Ähnlichkeiten. Da habe ich jetzt gewisse Beziehungen dazu.
Ja, also ich, interessant, dass Sie es ansprechen. Ich finde die Mentalität der Italiener und der Chinesen, die ist sich in vielen Dingen deutlich ähnlicher als die der Deutschen und der Chinesen.
Ja, ja. Ja, ich hatte mal, das schweift jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber ich fand es sehr treffend in einer Fernsehsendung im Grunde über die Beziehung Deutschland-Italien wurde eine Aussage gemacht, die Deutschen lieben die Italiener, aber sie achten sie nicht. Die Italiener achten die Deutschen, aber sie lieben sich nicht. Das fand ich eine sehr, sehr treffende Beschreibung, sehr einfache, aber sehr treffende Beschreibung.
Ja, Sie haben recht. Also das trifft zu. Aus meiner Sicht ja auch.
Ja.
Das ist passend.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Sie haben es auch schon gesagt, chinesische Kultur hat Jahrtausende im Grunde, eine jahrtausendealte Geschichte und wird auch so wahrgenommen. Verändern sich jetzt und andererseits, glaube ich, verändert sich das Selbstverständnis chinesischer Unternehmen auf dem Weltmarkt und jetzt aktuell finde ich besonders stark verändert. Sie sind jetzt ja auch schon fast 20 Jahre dort. Wie hat sich das dort verändert und welchen Einfluss übt es gegebenenfalls auch aus?
Es hat sich meiner Erfahrung nach in den letzten 18 Jahren hat sich das deutlich geändert. China hat Jahrtausende lange Kultur, darauf sind sie sehr, sehr stolz hier. Sie sind zutiefst davon überzeugt, dass das die führende Kultur der Welt ist und dass sie jetzt da wieder da sind, wo sie eigentlich schon immer waren und wo sie hingehören, nämlich an die Spitze. Mhm. Wenn wir jetzt mal Firmen wie Huawei uns angucken, oder auch so Alibabas und diese Giganten, die sind natürlich, zum Teil sind die wirklich Weltmarktführer. Nach Huawei zum Beispiel in Telekom-Ausrüstung und dann Xiaomi und andere, und Huawei Handys ja noch, also Handyhersteller sind ja auch zusammengenommen, die ist China führend. Also da sind sie tatsächlich ganz vorne und zum Teil auch Weltmarktführer, zu Recht sind sie da natürlich auch stolz drauf. Dann gibt es natürlich andere Bereiche, eigentlich fast alle, wo China enormst aufgeholt hat, warum auch immer. Und dementsprechend selbstbewusster treten sicherlich die Chinesen an sich und die Regierung hier auf. Das Ganze wird aber leider natürlich auch befeuert durch Propaganda, durch extreme Gleichschaltung, durch massivste Zensur und durch immer mehr Nationalismus. Mhm. Sehen Sie ja, man liest ja immer wieder in der Zeitung, China tritt immer aggressiver auf gegenüber dem Rest der Welt, ja nicht nur USA. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Wenn sich das Land angucken, 1,4 Milliarden Menschen, fast 10 Millionen Quadratkilometer groß. Ich glaube, das GDP ist so 18 Billionen US-Dollar. Also es ist natürlich schon eine enorme Wirtschaftsmacht und militärisch wird China ja auch immer stärker. Hm,
Ja, weil Sie das Stichwort Huawei nannten, also sprich Telekom-Sektor, das ist der Sektor, wo ich ursprünglich herkomme und ich war 2005 in Shanghai und wir hatten da mit Huawei, haben wir bestimmte Dinge, ich möchte mal sagen, ausgelotet. In unserer Wahrnehmung waren sie damals noch recht am Anfang. Und wenn ich zurückblicke, sind wir damals mit einer gewissen Arroganz aufgetreten. Jetzt weniger den Chinesen gegenüber, sondern mehr in unserem eigenen Selbstverständnis, wo man ja heute jetzt 15, 16 Jahre später sagen muss, um es mal krass auszudrücken, wir haben den Schuss nicht gehört damals. Und da habe ich so das Gefühl, zum Beispiel im Automobilkontext könnte uns vielleicht was Ähnliches drohen.
Könnte, ja, denn im Verbrennungsmotor, also im Bereich Verbrennungsmotoren, dieser Teil der Autoindustrie, hatten es die Chinesen ja viermal auf 30 Jahre erfolglos versucht, auch nur ein einziges international konkurrenzfähiges Auto auf die Räder zu stellen, das man also nicht nur nach einem billigen Preis verkaufen kann. Obwohl ja hier die Firmen gezwungen wurden, Joint Ventures einzugehen, die Autohersteller, aber auch das hat nichts genützt. Bei den Elektroautos könnte das anders sein. Wissen tun wir es noch nicht. Es gibt ja auch den einen oder anderen Hersteller, der jetzt anfängt, in Europa oder in den USA die Elektroautos zu verkaufen. Ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird und wie die sich verkaufen werden. Elektroautos sind nun mal technisch sehr viel einfacher. Die haben halt einfach keinen Verbrennungsmotor. Da ist es egal, wie der Deutsche ist, weil man ihn ja gar nicht mehr dann braucht. Allerdings spielen da sicherlich auch noch andere Dinge eine Rolle, warum sich ein Deutscher jetzt so ein elektrisches chinesisches Auto kauft oder nicht. Jetzt mal abgesehen vom Preis. Marke. Das sind ja keine Marken. Also da müssen die Chinesen auch noch sehr dran arbeiten. Es nützt ja nichts, wenn man die größte E-Auto-Industrie hat und die meisten Batterien baut. Aber die Marken sind da zum Teil, da kann man sie gar nicht richtig aussprechen. Und sie haben auch noch kein Vertriebsnetz, kein Händlernetz oder halt fangen erst an damit. Und wie ist denn mit der Zuverlässigkeit? Ich meine, auch ein E-Auto kann mal stehen bleiben. Ist ja nicht so, dass da nichts kaputt geht. Ja. Und ich habe so den Eindruck, das wissen Sie aber wahrscheinlich besser als ich, dass man halt in Deutschland doch immer kritischer auf China guckt und auch auf chinesische Produkte, weil sie halt aus China kommen.
Ja, gut, aber auch da
wegen der politischen Situation jetzt nicht so sehr wegen der Qualität.
Ja, das mit Sicherheit auch, aber auch da ziehe ich halt mal gewisse Parallelen, ohne dass ich jetzt selber dabei gewesen bin, aber man kann es, glaube ich, noch recht gut nachlesen, ja, wie es mit japanischen Autos war in den 50ern gar nichts, in den 60ern so ganz langsam auf dem eigenen Markt, 70er, 80er und heute sind sie absolute, zumindest wenn ich mal Toyota nehme und die anderen stehen da nicht so viel zurück, absolute Global Player.
Richtig, wobei man auf den ersten Blick und aus der Ferne kann man als Laie nicht unterscheiden, ob da jetzt ein Chinese oder ein Japaner daherkommt. Im übertragenen Sinne gesagt. Also sie sehen gleich aus für jemanden, der sich nicht auskennt. Mir geschieht es auch hin und wieder noch, dass ich da was verwechsle. Aber die Kulturen sind ganz anders. Also dass man Japaner sagt mir auch nach, sie hatten früher nur kopiert, aber sie haben relativ schnell die Kurve gekriegt und haben das dann den Know-how-Diebstahl und solche Dinge dann so gut wie eingestellt. Und das ist ja hier nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Es geht ja massivst weiter damit. Und wir haben zum Beispiel hier, haben wir einen Bäcker, der ist Japaner, aber da fragen Sie Deutsche und Franzosen zum Beispiel oder Italiener, der macht hervorragendes Brot. Oder ein italienisches Restaurant, das gehört einem Japaner. Da sitzt ein Italiener drin. Also die sind dann wirklich so gut, dass die fast schon besser sind als das Original. Und die haben dann auch die Japaner jetzt wiederum natürlich ganz generell gesprochen, diese Mentalität, sie wollen es richtig machen. 100% richtig. Eigentlich sogar 110. Die Japaner sind ja fast schon berüchtigt dafür. So die Preußen Asiens. Ich fand die damals, als ich noch in Deutschland arbeitete, hatte ich auch mit Japan zu tun. Ich fand die Japaner in Anführungszeichen die schlimmsten aller Kunden, weil die hatten die hinterletzte Schraube an der Maschine in Frage gestellt und wollten alles fünfmal wissen. Und wenn es eine Sondermaschine war und da waren halt irgendwo an diesem Blech vier Schrauben ursprünglich in der Zeichnung und nachher waren es bloß noch zwei, dann haben die gefragt, warum sind da bloß noch zwei? Also die sind da wirklich bis ins kleinste Detail. Und wenn man mal in Japan war, auch draußen auf der Straße, in der U-Bahn, wie das alles geregelt abläuft, das ist schon verblüffend.
Ja. Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir auch so ein bisschen auf die aktuelle Situation und ein bisschen zurückgeguckt. Jetzt würde ich zum Schluss ganz gerne noch ein bisschen in die Zukunft schauen. So andeutungsweise hat man es ja schon im Sinne von Vormachtanspruch gegenüber fast dem Rest der Welt. Jetzt haben wir in Deutschland ja gerade eine Wahl gehabt. Gut, vielleicht für jemanden, der das in einem halben Jahr anhört, wird die Situation sich schon wieder ganz verändert haben. Was ist da so Ihre Prognose als, ja, ich möchte es mal sagen, als Insider?
Ja, ich glaube, dass die Situation, es wird schwieriger werden mit China oder China mit dem Rest der Welt. Diese Probleme, die jetzt immer mehr ans Licht kommen, die sind ja nicht plötzlich aufgetaucht. Die gibt's ja seit Jahrzehnten. In Deutschland hat man ja sehr oft es vorgezogen, die Augen zuzumachen, so nach dem Motto Wandel durch Handel. Aber das hat ja ganz offensichtlich nicht funktioniert, leider. Es ist ja immer noch, das System hier ist ja immer noch restriktiver geworden. Es wird noch mehr kontrolliert, es wird noch mehr zensiert. Die ausländischen Firmen haben noch lange kein sogenanntes Level Playing Field. Also die werden beileibe nicht gleich behandelt wie chinesische Firmen. Und das kann ich auch nicht sehen. Das wird hier auch nicht als schlecht, das wird als ganz normal hier betrachtet. Mhm. Die Leute nichts Schlechtes dran. Und die Zölle, die Strafzölle der USA, das sehe ich auch nicht, dass die in Kürze aufgehoben werden. Dann haben wir natürlich schon auch die Menschenrechtsfrage, ne? Egal wie man das abstreitet, aber die ist halt einfach da. Es gibt ja dann auch das neue Lieferkettengesetz in Deutschland und das, was wohl bei der EU vorbereitet wird, irgendwo schon in den Schubladen liegt, das will ja noch sehr viel schärfer sein. Da sehe ich weitere Probleme. Dann kann ich nur jedem empfehlen, der hierher kommt, Know-how-Schutz. Mhm. Man hat schon so oft gehört, aber es ist einfach so. Das fängt schon beim Firmennamen an, also beim Markennamen. Dann werden hier auch immer mehr natürlich Gesetze, Verordnungen erlassen. Also es ist immer aufwendiger, hier auch für die Firmen, für alle, vielleicht sogar ein bisschen noch mehr für die Ausländer, sich an die sehr vielen neuen Regelungen und Vorschriften zu halten, zum Beispiel die neuen Datenschutzgesetze. Da kann man ruckzuck auch in ins Fettnäpfchen treten, denn die sind oft, man hat das Gefühl, bewusst ganz generell gehalten, damit man einem immer dran kriegen kann, egal wie man es macht. Und die politische Situation, ich sehe das auch nicht, da sehe ich jetzt auch noch keine, wie soll man sagen, Entschärfung am Horizont. Ne? Die ganzen Dinge wie das Südchinesische Meer und natürlich hier die Insel und die Probleme da in der Provinz hier, ich sage jetzt ganz bewusst nicht diese Namen, weil lachen Sie drüber oder nicht, man weiß ja nie. Es wird hier abgehört, mitgehört. Also diese Probleme gehen ja nicht dadurch weg, dass sie hier weggeleugnet werden und man sie im Ausland oft immer noch gerne, man guckt halt in die andere Richtung, weil man China eben braucht, zum Geschäft zu machen. Ich sehe da auch jetzt keine schnelle Lösung. Ich glaube, das wird sich sogar noch verschärfen. Jetzt hat ja zum Teil schon dieses Decoupling hat ja schon angefangen, vor allem natürlich bei amerikanischen Firmen. Und wenn ich mich so in meinem Freundeskreis umhöre, wer da jetzt in nächster Zeit das Land verlassen wird, also sagen wir mal dieses und nächstes Jahr, das sind nicht nur ein paar. Das hat natürlich dann auch seine Gründe.
Ja. Was wäre so Ihr abschließender Tipp, den Sie jetzt deutschen Zuhörern typischerweise geben, die mit chinesischen Partnern zu tun haben? Ist natürlich eine sehr allgemeine Frage jetzt, das ist mir bewusst.
Ja, also die ganz praktischen Tipps, die sind, bevor Sie überhaupt hierher kommen und dem ersten Menschen Ihre Visitenkarte geben, lassen Sie sich Ihren Firmennamen, Ihren Markennamen oder Ihre Markennamen schützen in China, bei der zuständigen chinesischen Behörde. Wenn Sie das in Deutschland oder über die EU gemacht haben, dann nützt Ihnen das hier im Zweifelsfall gar nichts. Zum Beispiel schon deswegen, weil Sie dort ja sicherlich nicht einen chinesischen Namen geschützt haben, aber hier in China brauchen Sie auch unbedingt einen chinesischen Namen. Das ist der zweite Tipp. Also holen Sie sich jemanden, der das kann, der Ihnen einen chinesischen Namen geben kann, aus Ihrem Firmennamen. Einer, der sich gut anhört. Und idealerweise sowas transportiert wie Baoma, also BMW, so starkes Pferd oder so heißt das. Der weitere Tipp, das ist dann eher schon so fast schon ins Philosophische. Egal wie ähnlich die Chinesen uns sehen in Sachen Aussehen, in Sachen Kleidung, Haarschnitt und wie hoch die Hochhäuser sind und wie schnell die Schnellzüge sind und wie groß die Flughäfen sind. Die Kultur hier ist ganz anders. Lassen Sie sich da nicht täuschen. Sie ist völlig anders als in Deutschland. Und das wird, ich glaube, das wird am allermeisten unterschätzt.
Ja, ich denke, das war ein gutes Wort zum Abschluss. Ich glaube, das Unterschätzen ist im Grunde immer, egal ob ich jetzt über Lean rede oder irgendwas anderes, das ist immer die größte Gefahr.
Mhm. Richtig, unterschätzen. Allerdings, was auch immer wieder passiert, ist, dass man überschätzt. Das ist natürlich genauso schlecht. Also wenn man hier oder die Leute hier sich in ihr Land so überschätzen oder wenn man selber als Außenstehender China überschätzt, das passiert ja auch ganz schnell. Also hier wird natürlich auch nur mit Wasser gekocht und das heiße Wasser wurde hier nicht erfunden. Es brennt eher oft noch an. Also weder überschätzen noch unterschätzen.
Im Grunde ein gesunder Realismus.
Gesunder Menschenverstand, ja. Und im Zweifel wirklich auch leider, ne? Also sehr kritisch die Dinge sehen, nach dem Motto Vertrauen, ja, aber Kontrolle auf jeden Fall.
Gut, prima. Herr Burkhardt, ich danke Ihnen für die Zeit, für die mal etwas ganz anderen Einblicke, tiefen Einblicke in ein absolut spannendes Thema.
Ja, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, für dieses Interview, Herr Müller.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Gerd Burkhardt zum Thema Prozessoptimierung in China zwischen Grauen und Glückseligkeit. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 268. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.